Was passiert, wenn ich versage? Was passiert, wenn ich es versiebe? Was passiert, wenn ich es vermassle? Was ist, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle? Gottes Erwartungen an mich oder die Erwartungen meiner Mitmenschen oder auch meine eigenen Erwartungen? Ich habe das als gute Nachricht erfahren, aber es ist eine Tatsache, Gott hat sich nicht getäuscht in mir und er hat sich nicht getäuscht in dir. Er wusste, worauf er sich einlässt mit dir und mit mir. Manchmal sind wir erschrocken über uns selbst, aber wir dürfen wissen, Gott ist nicht erschrocken, weil er in unser Herz sieht, weil er uns besser kennt als wir selbst. Er kannte meine Abgründe viel besser als irgendjemand anders. Und trotzdem hat er mich gerufen, trotzdem hat er dich gerufen, sein Kind zu sein und sein Diener zu sein. In der Bibel begegnen uns viele Menschen und wir können darüber nachdenken, von welchen dieser Menschen lernen wir besonders viel über Gottes Liebe und Gnade. Ich bin überzeugt, das sind nicht die, die sich total vorbildlich verhalten. Ehrlich gesagt findet man von denen in der Bibel gar nicht so viele. Sondern Menschen, in deren Versagen, in deren Schwachheit deutlich wird, wie barmherzig Gott ist und dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann und gebrauchen will. Und einige erkennen das, es ging jetzt neulich nochmal wieder rum, wenn du daran zweifelst, ob Gott dich gebrauchen kann, dann denk einfach an diese Menschen aus der Bibel. Ich habe das ein bisschen gekürzt. Noah war ein Trinker. Abraham war zu alt. Josef war ein Träumer, Rahab war eine Prostituierte, David war ein Ehebrecher und Mörder, Jeremia und Timotheus waren zu jung, Elia war depressiv, Johannes der Täufer hat Heuschrecken gegessen, Petrus hat Jesus verleugnet, die Jünger sind beim Gebet eingeschlafen und Lazarus war tot. Also wenn du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, denk, ja, schau nach den Menschen in der Bibel. Und einer, der da auch in diese Reihe gehört, ist der Jona. Und den wollen wir uns ein bisschen anschauen. Wir werden nicht das ganze Buch lesen, aber doch so das ganze Buch abdecken. Und ich lese einige Auszüge und ich würde euch einladen, einfach heute Nachmittag, wenn ihr dazu kommt, nochmal das ganze Buch am Stück zu lesen. Es ist ja recht überschaubar von der Textlänge. Also die ersten Verse, da heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Viele kennen die Geschichte, beliebt auch in Kinderbibeln. Ich weiß, in einer Kinderbibelwoche in meiner Heimatgemeinde habe ich mal Jona gespielt, musste dann in so einen Pappmaché-Fisch klettern. Und Gott spricht, ja süß, ich war 14, 15, ich weiß nicht, ob das so süß war, aber Gott spricht und der Prophet setzt sich in Bewegung, aber in die entgegengesetzte Richtung. Wer war Jona? Jona war ein Prophet im Norden Israels, in Galiläa. Im zweiten Buch Könige wird er auch mal erwähnt, dass er da eine Botschaft ausgerichtet hat. Und er bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Ninive, heute Nordirak. Und das war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das war so eine Megastadt in einem Mega-Weltreich zu der Zeit. Und das war der Erzfeind, die dauernde Bedrohung Israels. Also wenn heute einem Israeli gesagt würde, geh jetzt nach Teheran. So ungefähr. Nee, nicht ungefähr, ziemlich genauso. So, Jona macht sich auf den Weg, Jaffo, das ist Jaffa, Tel Aviv, und dann geht es ans andere Ende der damals bekannten Welt. Also Spanien, da war dann irgendwo die Welt zu Ende. Aus jüdischer Perspektive auf jeden Fall. Also stell dir vor, du bekommst den Auftrag, nach Moskau zu gehen und du schiffst dich ein nach Uruguay auf so einem Bananendampfer. Das ist ungefähr so die Dimension vom Abstand, ja? So, und es geht dann spannend weiter. Wir sehen, okay, Jona hat sich nicht einfach verlaufen, sondern der weiß, was er vorhat. Er steigt in das Schiff und was im Mittelmeer nicht so üblich ist, das Schiff gerät in einen schweren Sturm. Und einen so schweren Sturm, dass die Schiffsbesatzung es mit der Angst zu tun kriegt und ihr Leben fürchtet. Das sind ja hartgesottene Seeleute. Und jetzt ist interessant, die Besatzung dieses Schiffes, das sind tolerante Pluralisten, wie im 21. Jahrhundert, die beten und zwar jeder ruft seinen Gott an. So, irgendeiner wird schon helfen. Und man kann ja nie wissen, wer letztlich hilft. Wecken die den Jona und sagen, der soll auch zu seinem Gott beten. Und dann lesen wir ab Vers 6, lese ich weiter. Also Jona liegt im Schiff und schläft. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. In Klammern sagt der heidnische Kapitän zu dem Prophet aus Israel, ne? Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Jona ist auf der Flucht vor Gott und er muss erst auf dieses Schiff geraten und in diese Notsituation mit dem Sturm, damit deutlich wird, damit auch dem Letzten, nämlich ihm deutlich wird, wie widersinnig das ist. Was für ein Unsinn das ist, was er da treibt. Und ich glaube, erst an Bord erkennt er, wie groß sein Gott eigentlich ist. Und die Frage, um die es heute geht, ist, wie groß ist dein Gott? Also die Leute waren moderne Pluralisten. Solange nicht jemand ihren Lebensstil in Frage gestellt hat, war alles erlaubt. Ja, du glaubst an Jahwe, du glaubst an Baal, kein Problem. Und damals war es so, Religion war Ländersache. Also jedes Volk hatte so seine Gottheiten. Und dann war klar, für die Edomiter ist der Gott zuständig, für die Ägypter diese Götter und für die Juden eben noch ein ganz anderer. Und das heißt, kein Phönizier meinetwegen hat angezweifelt, dass Jahwe, der Gott Israels, real ist. Ja, die haben nicht gestritten, wer ist denn jetzt echt und wer nicht. Nur war Jahwe eben für Israel zuständig. Und außerhalb hatte er sozusagen nichts zu melden. Eine meiner Lieblingsgeschichten bei den Königen ist in 2. Könige ein Feldzug, da greifen die Syrer Israel an. Und werden geschlagen. Also klassische Situation, eine Übermacht aus Syrien greift dann Israel an, wird geschlagen im Bergland. Und dann sagen sie, war ja klar, ihre Götter, also die von Israel, sind Berggötter. Und deshalb haben wir in Bergen keine Chance gegen die. Also müssen wir sie in der Ebene angreifen und dann können wir sie knacken. Und man ahnt, wie die Geschichte ausgeht, Gott hat wahrscheinlich große Freude daran zu demonstrieren, dass er nicht nur ein Gott der Berge, sondern auch der Ebenen ist. Und sie werden noch einmal noch vernichtender geschlagen. Aber das war das Denken damals. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Und das ist ein Denken, was uns heute, glaube ich, nicht so fremd ist. Also du hast deinen Glauben, ist doch wunderbar, ich freue mich für dich. Aber versuch doch nicht, mich zu deiner Kirche zu bekehren. Was bildest du denn ein? Ich schlepp dich doch auch nicht in meinen Kegelclub mit, wenn du nicht willst. Mach doch, was du willst, aber ich bin nicht so religiös veranlagt. Für mich ist das nichts. Das ist, glaube ich, so das Standarddenken, auf das wir stoßen. Also es ist relativ schwer, jemanden zu finden, jetzt durch diesen neuen Atheismus, der gar nicht so neu ist, ist das wieder ein bisschen reingekommen. Aber die meisten Leute, glaube ich, haben wenig Interesse, über die Wahrheit des Christentums zu diskutieren. Ja, ist, also das war in den 70er Jahren vielleicht noch anders, das habe ich, glaube ich, noch nicht diskutiert. Aber heute, ja, wenn du es glauben willst, wenn es dir hilft, Welt ist groß, es ist ein freies Land, ne? Mach doch, was du willst, aber bitte nicht missionieren oder sowas Gefährliches. Habt ihr das mitgekriegt, als diese Koranverteilaktion da anlief, von den Salafisten, nebenbei, wir leben in einem freien Land und es ist gut so, und dann wurde in den Medien gesagt, das sind ganz gefährliche Leute. Und warum sind das gefährliche Leute? Weil die sagen, wer das nicht glaubt, was sie glauben, kommt in die Hölle. Und dachte ich, hoppla, das habe ich schon mal irgendwo anders gehört. Aber das ist schon gefährlich. Also das war die Begründung. Ich meine, die haben ja noch vieles andere auf dem Kasten und auf dem Kerbholz, was dann wirklich heikel wird. Und da gibt es dann Behörden in diesem Land, die sich dann drum kümmern. Aber das wurde dann als Hasspredigt verstanden. Also glaub, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Und meine Frage ist, inwieweit schließen wir uns dem an? Inwieweit haben wir uns davon auch prägen lassen? Also nicht, wenn man uns da abfragt und sagt, was glaubst du denn jetzt, 1, 2, 3, dann geben wir die richtigen Antworten. Aber da reden wir natürlich davon, ja, ich habe Jesus gefunden und das hilft mir total. Jetzt geht's mir, jetzt kann ich wieder gut schlafen, was weiß ich. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Ja, das ist auch das ist auch was, wo uns dann niemand so richtig widersprechen kann. Nur wenn das alles bleibt, ich sage, also mir hilft Jesus total, dann bleibe ich eben auf dieser Ebene. Ja, schön, mir hilft Yoga oder mir hilft, keine Ahnung, irgendwas anderes, ne? Also dann ist das so wie der neueste Fitnesstrend oder die neueste Diät. Probier mal aus, hat mir geholfen. Und Jesus hat einen Anspruch, der größer ist, als dass es mir hilft. Dass es für mich funktioniert. Und das ist die Frage, wie groß, wie klein ist dein Gott? Nochmal, also im Gespräch ist das ein hilfreicher Einstieg. Dass ich eben nicht mit irgendwelchen philosophischen Absolutheiten anfange, sondern dass ich von dem erzähle, was ich erlebt habe. Aber für uns muss uns klar sein, es ist mehr als das. Also Jona war in diesem Denken seiner Umwelt auf jeden Fall drin. Er gehört zu Israel, Gottes, Jahwes auserwähltes Volk. Und wahrscheinlich war seine Haltung, wir sind sein Volk, er ist unser Gott und niemand sonst soll ihn haben. Und schon gar nicht diese Assyrer. Ich glaube nicht, dass was in den meisten Kinderbibeln steht, dass er einfach nur Angst hatte. Ich glaube nicht, dass er einfach nur Angst hatte, dass er da Ärger kriegt. So wie wenn Gott dich zur Straßenpredigt in Gazastreifen schickt oder so. Lieber irgendwas anderes. Er zeigt, da kommen wir gleich noch hin, einigen Mut in dieser Geschichte. Aber ich glaube, er wollte einfach nicht, dass die anderen etwas von seinem Gott abbekommen. Also er ist kein Angsthase, er steigt auf ein Schiff. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, die Israeliten waren nie eine große Seefahrernation. Das Meer ist in der Sprache des Alten Testaments so eine Chaosmacht. Ich meine, wir reden hier vom Mittelmeer, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie der Nordatlantik oder so. Aber das ist sozusagen vom Tohu Wabohu, von diesem Anfangschaos vor der Schöpfung übrig geblieben. Und da geht man nicht freiwillig drauf. Und im Alten Testament gibt es dann manchmal so Bilder von der Urschlange, die Gott dann zerschlägt und so, die im Meer sich da tummelt. Das ist eine bedrohliche Macht, das Meer. Und Jona hat überhaupt keine Scheu, so die längste Seereise zu machen, die man zu der Zeit machen konnte. Ich fahre so weit weg, wie es geht. Und wovon geht er weg? Von Jerusalem. Von der Gegenwart Gottes. Es heißt, um dem Herrn zu entkommen. Um den Herrn zu entkommen. Denn der ist ja schließlich für Israel zuständig. Also nichts wie weg aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, wie groß, wie klein ist dein Gott? Gott könnte sich jetzt einen neuen Propheten suchen oder Jona laufen lassen oder Jona versenken. Aber er will ihn und er will uns lehren. Und deshalb geht die Geschichte weiter. Und er ist barmherzig. Darum geht die Geschichte weiter. Wer ist Gott? Endlich kapiert es Jona. Als er gefragt wird, wo kommst du her? Er sagt, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, nicht den Gott Israels, wie man jetzt erwarten könnte, sondern den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Aha. Nicht der Regionalgott eines Volkes von Landratten, sondern der Schöpfer des Meeres. Auch das unbeherrschbare Meer ist von Gott geformt, von Gott gestaltet. Die Frage, wie groß oder wie klein ist dein Gott? Ja, haben wir uns weichspülen lassen von einer Gesellschaft, die uns unseren Glauben zugesteht, solange wir keinen Ärger damit machen. Nicht irgendwelche Absolutheitsansprüche vertreten. Übrigens, die Tatsache, dass alle Religionen gleichwertig sind, dass es keine absolute Wahrheit gibt, das ist eine absolute Wahrheit. Und die darf man nicht hinterfragen. Das ist ein bisschen interessant, wenn man mal drüber nachdenkt. Also, man will nicht Fanatiker sein, man will nicht Fundamentalist sein. Und nochmal, ich rede nicht davon, dass wir nicht weise und sensibel und liebevoll sein sollen. Aber wir müssen das im Blick haben. Gott ist der Schöpfer, der Erhalter, der Herr des Universums. Ob wir das glauben oder nicht. Also, wenn jemand sagt, für mich ist Gott tot, aber er 3 ist oder 30, das ist schade für diesen Menschen, aber Gott lässt sich da zunächst mal nicht von beeindrucken und lebt trotzdem. Das ist ganz wichtig, glaube ich, das manchmal sich neu vor Augen zu führen. Auch in einer Gesellschaft, die ihn total leugnet, ist er immer noch präsent. Die ganze Schöpfung verherrlicht ihn, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Der Gott, der uns in unseren Alltagsproblemen hilft, ja. Der uns unsere Schuld vergibt, bei dem wir Liebe, Annahme, Geborgenheit finden. Das ist der Gott, der auch der Herr des Universums ist. Der alles in seiner Hand hält. Und wenn Menschen aus ihm irgendeine Witzblattfigur machen für Comics oder eine Psychotechnik aus ihm machen, dann ändert das nichts an seiner Größe und Macht und Herrlichkeit. Es ist nur ein gefährliches Spiel für die, die so ihren Spott mit ihm treiben. Aber er wird dadurch nicht kleiner. Und Jona erfährt das am eigenen Leib, was David schon gebetet hat. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Mit Psalm 139. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Wir lesen diesen Psalm ja meistens als Trostpsalm. Du bist immer da, wunderbar. Aber ich glaube, hier ist eigentlich so ein Getriebener, der sagt, ich will mich verstecken vor Gott. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Okay, keine Überraschung. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, also zum Beispiel Spanien, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und Jona erlebt das. Und so geht die Geschichte dann eben weiter. Da gibt's einige Diskussionen und schließlich wird Jona als Verursacher des Sturms sozusagen ins Meer geworfen. Übrigens sein Vorschlag. Also so feige ist er nicht. Er steht dann spätestens hier zu dem Chaos, das er angerichtet hat. Aber auch hier diese heidnischen Seeleute haben immer noch mehr Skrupel als er. Gott, vergib uns, und sie bringen da Opfer. Er wird ins Meer geworfen und das Meer wird sofort still. Und die Seeleute erfahren, hier ist ein Gott, der das ungestüme Meer unter Kontrolle hat. Und sie überschreiten jetzt die Grenze und beten diesen Gott an. Bring ihm Opfer da, bring ihm Gelübde. Okay, du bist nicht nur der Gott Israels, sondern du hast hier das Sagen. Gott wird geehrt, auch durch das Versagen von Jona. So fangen diese Seeleute an, ihn anzubeten. Und auch Jona erfährt, dass er alles in Gottes Hand ist, dass er in Gottes Hand ist. Dieser große Fisch, übrigens, da steht nichts von einem Wal, aber steht auch nicht, was für ein Fisch, und da steht auch nichts, wie das dann, wie sagt man, ichthyologisch oder so funktioniert. Das ist auch nicht das Thema hier. der Fisch ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Und die Botschaft ist, auch das letzte Seeungetüm muss Gott gehorchen. Also, nochmal, um es nochmal spitzer zu formulieren, der Diener Gottes, das kann auch einer von uns sein, der gehorcht Gott nicht. Aber dieses Seeungeheuer, das gehorcht Gott. Denkt drüber nach. Psalm 104 heißt es, da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt es ohne Zahl. Große und kleine Tiere, dort ziehen Schiffe dahin. Das sind große Fische, die du, Gott, gemacht hast, damit zu spielen. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, dass Gott spielt mit Fischen? Weiß ich wie und so, aber also ich glaube, er hatte hier seinen Spaß bei Jona. So, Jona geht erst in den Fisch und dann geht er in sich und dann geht er zum Herrn. Ja? Er geht erst in den Fisch, dann geht er in sich und dann geht er zum Herrn. Und schließlich wird er so halb schon verdaut und Seetang behängt, aber innerlich geläutert, ausgespuckt an Land. Landet praktischerweise da, wo er gestartet war. Es wird gern dieses Gebet von ihm im Bauch des Fisches mit euch noch anschauen, aber das lest mal zu Hause. Das ist schon bemerkenswert. So, und wir lernen, Jona lernt und wir lernen hoffentlich auch, nicht nur ist Gott größer, als wir denken, auch seine Gnade ist größer, als wir denken. Und zwar nicht nur die Gnade für uns selbst, und da wird's jetzt spannend, sondern auch die Gnade für andere. Und da geht's dann weiter in Kapitel 3. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Und übrigens, das ist ein Ausdruck von Gottes Gnade. Das ist ein Ausdruck von Gottes Hartnäckigkeit, dass er sich nicht so leicht abschütteln lässt. Aber das ist auch ein Ausdruck von Gottes Gnade, dass er nicht beim ersten Mal sagt, so jetzt reicht's. Ich suche mir einen anderen. Es geht hier um heilige, wichtige Dinge. Ich bin der Gott des Universums. Mit mir spaßt man nicht. Nein, er gibt Jona eine zweite Chance. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagt zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der, also der assyrische König, stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Und weiter dann in Vers 10, Gott sah, dass sie sich von ihren bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb, nimm mein Leben zurück. Herr, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona gibt keine Antwort, verließ die Stadt in Richtung Osten. Jetzt die andere Richtung mal. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude, aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, so dass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf dem Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh. Jona predigt, die Botschaft kommt ans Ziel, Gott ist gnädig und setzt die Strafe aus. Kann man sich als Prediger mehr wünschen? Jona sagt, ja. Jona sagt, genau das hatte ich befürchtet. Ich habe es gleich gewusst. Du bist immer so gnädig und barmherzig. Also genau genommen ist Gottes Gnade nicht größer, als Jona dachte, sondern genauso groß, wie er befürchtet hatte. Und sie ist größer als Jonas Gnade. Also, wer waren die Assyrer? Das dürfen wir nicht vergessen. Das waren die Erzfeinde Israels. Und das war schon, Jona hat strategisch gedacht. Wenn die jetzt besiegt würden, wenn Gott sie vernichtet hätte, dann wäre eine ganz elementare Bedrohung Israels beseitigt worden. Also das Atomprogramm ist für die nächsten 20 Jahre auf Eis. Übrigens waren es dann die Assyrer, die das Nordreich Israel ein paar Jahrzehnte später tatsächlich zerstört haben. Kann man sich dann auch versuchen, seinen Reim daraus zu machen. Und übrigens wurde 150 Jahre nach Jona das Assyrische Reich dann vernichtet. Kann man in Nahum nachlesen, wo Gott sein Strafgericht erneuert über Assyrien, weil offensichtlich die Umkehr diese Generation nicht überdauert hat. Also, dass die Großväter sich irgendwann mal bekehrt haben, nützt den Enkeln nichts. Aber in dieser Situation hier kommt Gottes Gnade zum Zug. Und Gott versucht Jona klarzumachen, ihr seid das auserwählte Volk, ja. Aber das heißt nicht, dass ihr einen Exklusivanspruch auf mich hättet. Das heißt nicht, dass ich mich um die anderen nicht kümmere. Er kümmert sich sogar um das Vieh in Ninive. Das heißt nicht, dass ich mich nur um euch drehe. Im Gegenteil, wenn wir das ganze Alte Testament lesen, wird deutlich, die Erwählung Israels hatte das Ziel, dass die anderen Völker etwas von der Größe Gottes erkennen, daran, wie er mit diesem einen Volk handelt. Sozusagen exemplarisch. So. Ja, ihr steht da vor der Maschine und betet, dass jetzt der Strom wiederkommt. Und Gott segnet euch ganz besonders. Nicht einfach nur, damit ihr einen schönen Tag habt, sondern damit die Buddhisten um euch rum eben nicht mehr Ja-Ja sagen, sondern staunen über Jesus. So war das gedacht mit Israel. Und so wird hier ein Grundstein für die Weltmission gelegt. Gott sagt, ich will, dass die anderen Völker meine Gnade kennenlernen. Ich bin nämlich der Herr der ganzen Welt. Gott dehnt seine Gnade über sein auserwähltes Volk hinaus aus. Das wird dann 800 Jahre später zu Pfingsten dann handgreiflich. Ja, wir lesen diese Geschichte, uns ist das alles klar. Wir wundern uns, dass Jona so übellaunig hier ist. Aber vielleicht ist uns das manchmal gar nicht so fremd. Also, wir haben Jesus kennengelernt. Ich spreche jetzt zu denen, die ihn kennen. Sagen, ja, er ist mein Herr, er ist mein Retter. Und wir haben gelernt, mit allen Lasten können wir zu ihm kommen. Er will uns erfrischen, er will uns unsere Schuld vergeben. Halleluja. Er geht uns nach in seiner Freundlichkeit, so wie er dem Jona nachgeht. Auch wenn wir Schleifen laufen, auch wenn wir Mist bauen, ist er immer noch da. Wenn wir es vermasseln, wird darin seine Gnade umso deutlicher. Und ich denke, es sind einige hier, die also im übertragenen Sinn von so einem Fisch schon mal aus dem Wasser gepickt worden sind und sonst gar nicht mehr hier wären, gar nicht mehr bei Jesus wären, wenn Gott sie nicht eingesammelt hätte irgendwo auf einer weiteren Umlaufbahn, wo du warst. Gott zeigt seine Barmherzigkeit und er fängt wieder mit uns an, da wo wir uns vielleicht schon längst aufgegeben haben. Und das dürfen und das müssen wir immer wieder neu durchbuchstabieren, wie groß Gottes Gnade für uns ist. Aber dann dürfen wir auch lernen, zum Beispiel von Jona, wir sind nicht für uns selbst da. Und Gottes Gnade ist auch nicht nur für uns da. Gott hat seine Existenzberechtigung nicht daran, uns das Leben schön zu machen. Das war der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Ja, Gott hilft mir, wunderbar. Aber wenn das alles ist, dann ist es ein bisschen wenig. Also da tauchen dann vielleicht Leute auf in der Gemeinde oder im Hauskreis oder einfach in deinem Lebensumfeld, die du dir so gar nicht ausgesucht hättest. Die sind geistlich irgendwie nicht so weit oder sind menschlich schwierig oder sind einfach komisch. Also Definition für komische Leute sind ja Leute, die anders sind als du oder als ich. Und dann denken wir, irgendwie stört mich das jetzt. Irgendwie müssten die nicht hier sein. Und irgendwie reicht's irgendwie hier, der Saal ist eigentlich ganz gut gefüllt jetzt. Man kriegt noch einen Platz und so. Also als wir gegründet haben, wir haben gerade 10 Jahre gefeiert dieses Jahr. Als wir Gemeinde gegründet haben, einige haben das miterlebt, die Anfangszeit, da hatten wir sozusagen gar keine andere Wahl, als zu wachsen. Weil Schrumpfen ging nicht. Also da, wir haben mit 11 Mitgliedern gegründet, da war nicht mehr viel Luft nach unten. Wir hatten einmal einen sogenannten offenen Abend im in Marbach oben im Bürgerhaus mit Mitarbeitern aus Wetzlar da waren. Es kam kein einziger. Wir standen immer draußen, haben immer die Autos gesehen, der abbogen, die wollten dann da zu der Pizzeria, da wo jetzt der Chinese ist. Und Gott hat gesagt, heute will ich euch mal dienen. Auch wunderbar. Okay, aber da war klar, ja, es müssen neue Leute dazukommen, wenn das hier was werden soll. Und da war es, ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als es im Gottesdienst so peinlich leer war sozusagen. Da hat man irgendwie 40 Stühle gestellt und da sitzen da 12 Leutchen. Und ich frage dann, ja, ist jemand heute das erste Mal da? Ich will die Leute ja nicht so scharf angucken. Und dann muss ich mir richtig den Hals verrenken, um irgendwie gezielt an den Leuten vorbeizugucken, damit die sich nicht so bedrängt fühlen. Ich bin ein sensibler Mensch. So, seitdem sind Menschen dazugekommen. Und es begeistert mich. Und es ist jetzt so langsam hier, an manchen Sonntagen ist hier schon richtig voll. Da muss man schon gucken, wo man noch irgendwie Stühle holt. Und es ist jetzt auch so dieses Stadium erreicht, wo man auch nicht mehr jeden kennt. Das ist eigentlich schon so ein bisschen über diese Komfortgrenze hinaus. Bist du heute auch das erste Mal da? Nee, ich komme schon ein halbes Jahr oder so. Das kommt dann irgendwann. Nur gar nicht aus böser Absicht, ne? So, und jetzt ist es doch eigentlich voll genug, sonst wird es auch ungemütlich, oder? Wir haben schöne Räume und so. Sonst müssen wir wieder umziehen, nur liebe Zeit, schon wieder renovieren und Geld ausgeben. Also, ich bin überzeugt, dass die meisten von euch das nicht so sehen. Hoffe ich. Relativ viele haben beim Aufnahmegespräch mal gesagt, ja, ich bin in diese Gemeinde gekommen, weil die so schön klein ist. Gesagt, ja, das bleibt aber nicht so. Ja, aber dann bin ich schon dabei. Okay. Für einige, die noch eine einstellige laufende Nummer haben hier. Also, mir ist das wichtig, dass wir das im Blick behalten. Gott möchte Menschen retten. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nicht die zu verhätscheln, die schon da sind. Und ich wünsche mir, dass wir uns eine Wachstumsmentalität bewahren. Nicht um unseretwillen, nicht damit wir eine tolle große Gemeinde werden, sondern um Gottes Willen, damit er geehrt wird und um der Menschen willen. Und übrigens, Gott möchte Menschen heilen, er will uns dazu gebrauchen. Und wenn Gott durch uns retten und durch uns heilen will, was für Menschen geht es dann? Da geht es um verlorene und um kaputte Menschen, die Rettung und Heilung brauchen. Wir freuen uns auch über Menschen, die hier reinkommen und gleich anfangen mitzuarbeiten und so. Aber Gott sendet uns zu den Menschen, die kaputt sind. Wir sagen, okay, der hätte jetzt nicht gerade vielleicht noch dabei sein müssen. Der riecht komisch, der ist komisch. Der hat so viele Probleme, da werde ich selber ganz depressiv oder so. Gott sagt, nein, du sollst meine Liebe weitergeben, die du empfangen hast, die du jeden Tag neu empfängst. Also wir lesen Lukas 15, freuen uns so, dass der Vater uns aufnimmt und in die Arme schließt und so weiter. Und wir waren schon lange nicht mehr bei den Schweinen und wir sind schon seit 20 Jahren im Vaterhaus und wir wundern uns über diesen komischen, verlausten Kerl, der da jetzt kommt. Ich dachte, der soll sich doch erstmal hier anpassen, bevor er hier reinkommt. Ja, wir merken gar nicht, dass wir der ältere Bruder geworden sind. Also, die Frage, die wir von Jona her vor uns haben, die Gott uns stellt, ist, wie groß ist dein Gott? Ist er dazu da, dir jeden Wunsch vor den Augen abzulesen? Oder ist es dein Wunsch, dass er alle Ehre bekommt? Durch deinen Gehorsam, durch deine Liebe und durch viele Menschen, die er noch dazu bringen will. Also, du kannst da wie Jona auf der Loge sitzen, aufs Gericht warten, deine Rizinuspflanze bedauern. Oder du kannst dich vom Herrn in die Ernte schicken lassen. Das Spannende bei Jona, so ähnlich wie in Lukas 15 übrigens, die Geschichte endet offen. Die Antwort von Jona ist nicht überliefert. Ist er stur geblieben oder hat die Liebe Gottes ihn wieder weich gekriegt sozusagen? Also wir wissen nicht, wie Jona geantwortet hat, aber wir können entscheiden, was unsere Antwort ist. Wie groß ist dein Gott? Amen.